Guten Morgen zusammen. Als ihr eben eure Wünsche geäußert habt, da hätte ich kleiner werden können, immer kleiner auf dem Sitz, weil diese Anforderungen, die wären zu groß. Bin ich aber nicht, ja, aus dem einen Grund, weil ich weiß, dass es der Heilige Geist macht. Und zwar genauso, wie das jeder braucht. Die Frage ist nur, erwarte ich etwas? Das war ja auch dieses kurze Interview. Ja? Was erwartest du? Erwarte ich etwas? Ob das nun die Predigt ist oder ein Liedvers, ein Gebet, ein Bibelvers. Gott kann alles Mögliche gebrauchen. Oder ein Wort nachher draußen beim Kaffee. Gott kann alles Mögliche gebrauchen, um uns das zu geben, was wir uns wünschen. Und vor allen Dingen auch das, was wir brauchen. Habe ein paar Tage vor den Sommerferien, waren unsere beiden großen Enkel bei uns zu Hause. Und da habe ich sie gefragt, was läuft denn gerade noch so in der Schule? Ja, Opa, nicht so viel. Wir machen noch ein bisschen Mathe und ein bisschen Deutsch. Also ein sogenanntes Prä- Feriengefühl, könnte man sagen. Und da habe ich mir gedacht, naja, das könnte mir eigentlich auch erlauben, als Prediger mal so etwas in den Ferienmodus umzuschalten. Und ihr werdet es merken an dem Umfang meiner Worte. Ihr ahnt es schon, dass ich nicht weitermache im Moment in dieser Reihe, Predigtreihe, der Ich Bin-Worte Jesu aus dem Johannesevangelium. Dieses Mal und auch nächstes Mal nicht. Man mag es kaum glauben, die grundlegende Idee für meine Predigt und so etwas wie ein roter Faden ist heute eine Karikatur. Karikaturisten sind ja Männer und Frauen, die eine sehr scharfe Beobachtungsgabe haben und natürlich auch sehr kreativ sind. Ich habe von dem, die Karikatur stammt, habe ich gelesen, dass er ins Bett geht am Abend und überlegt dann, was ist jetzt aktuell in der Gesellschaft und wie könnte ich das zeichnerisch darstellen, denn es gibt sogenannte Deadlines. Der kann nicht Zeit haben, weiß ich wie, sondern muss es punktgenau auf diese Uhrzeit muss es abliefern. Und das erfordert schon eine ganz besondere Begabung. Anfang des Monats hat mich eben im Spiegel Online eine Zeichnung von einem Klaus Stuttmann angesprochen. Und ich möchte bitten, Alwan, dass du das mal an die Wand wirfst und auch da lässt. Ja. Das Thema dieser Karikatur ist ja immer mehr Kirchenaustritte. Und wir wissen natürlich als Bibelleser, dass da das eine oder andere nicht stimmt. Ja. Also es ist im Hintergrund dieses, ich habe es hier ausgedruckt, im Hintergrund ist das leere Kreuz und dann dieser Geistliche sozusagen, der diese Notiz in der Hand hält, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, ich bin dann mal weg. Nun, was nicht stimmt, das wissen wir, Christus ist nicht selbst vom Kreuz gestiegen. Das wäre Wasser auf die Mühlen des Islam. Im Koran steht, dass sie nicht glauben, dass Jesus tatsächlich gestorben ist am Kreuz. Und natürlich dieses, wo haben wir es denn? Da war noch ein Tuch, komischerweise. Ich weiß nicht, ist egal. Auf jeden Fall, ich bin an dem Kreuz hängen geblieben. Und an dem zweiten, wo ich hängen geblieben bin, ist diese Notiz, ich bin dann mal weg, also in Bezug auf Jesus. Und ich habe für beide ein Kennwort komprimiert, für das Kreuz, für das leere Kreuz muss ich sagen, der Begriff Herrlichkeit Und für die Notiz, Katastrophe. Land auf, Land ab finden wir Kruzifixe, besonders in katholischen Gegenden. Wehkreuze, Kapellen, Kirchen sowieso. Ich kann mich erinnern, ich bin ja evangelisch getauft und konfirmiert, ich kann mich erinnern, in Waiblingen, wo ich konfirmiert wurde, da hängt bis zum heutigen Tag Jesus am Kreuz und der ist eigentlich mannsgroß. Und mich hat es immer so, als Steppke hat mich das immer eingeschüchtert. Diese riesige Leichnam, ja, wo ich mir natürlich keinen Reim machen konnte, was das alles so bedeutet. Was die Bildhauer hier geschaffen haben, ist ja nicht vordergründig, nicht verkehrt. Jesus am Kreuz soll daran erinnern, dass er eben am Kreuz gestorben ist. Insgesamt stimmt es aber natürlich trotzdem nicht. Denn das Kruzifix suggeriert eine Endgültigkeit. Jesus hängt am Kreuz und das war's. Stellt euch einmal vor, es kommt jemand vom Ausland, der noch nie vom Christentum gehört hat und sieht so ein Kreuz und da hängt Jesus und fragt, was soll das bedeuten, ja? Und das sagt ihm ein Wissender, ja, weißt du, das ist unser Herr Jesus, unser Heiland und Erlöser. Ja, wie? Als Leiche? Ja. Und besonders verkehrt ist es natürlich, dass es nur die halbe Wahrheit ist. Jesus starb, aber er ist eben auch auferstanden. Und deshalb gibt es in bibeltreuen Gemeinden Kreuze, aber eben ohne Christus. Übrigens, Kruzifix heißt, kommt vom Lateinischen und heißt ans Kreuz geheftet. Ohne Auferstehung gäbe es keine Hoffnung, aber auch keine Gerechtigkeit. Alle werden auferstehen, nicht nur wir, die wir wiedergeboren sind zum ewigen Leben. Auch die, die nicht geglaubt haben und keine Vergebung empfangen haben. Ich muss euch sagen, das ist das Einzige, was mich beruhigt bei all dieser Ungerechtigkeit, die in dieser Welt geschieht, dass der Tag kommt, wo abgerechnet wird. Das Kreuz hat im christlichen Kontext eine geradezu höchst erstaunliche Wandlung erlebt. Von einer Hinrichtungsmethode mit den schrecklichsten Todesqualen wurde es zu einem Zeichen des Sieges, der Hoffnung und der Freude und der Kraft. 1. Korinther 1,17 heißt es, denn Christus hat uns nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das leere Kreuz ist Herrlichkeit. Die zweite Szene, oder der zweite Teil dieses Bildes, ist diese Notiz in der Hand des Geistlichen. Ich bin dann mal weg. Ich glaube, die meisten wissen, dieser griffige Satz, der hat eine Renaissance erlebt, durch Habe Kerkelin. Er hat ein Buch zunächst ist er gewandert 2001 auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela und hat dann ein Buch geschrieben. Und dieses Buch war 2 Jahre lang auf der Bestsellerliste des Spiegel. Und später wurde das auch noch verfilmt. Dass diese Szene in einer Kirche ist, das ist klar, das ist der Altar und das Kreuz und so weiter. Immer mehr Kirchenaustritte ist ja das Thema dieses Bildes und das ist erschreckend richtig. Ich habe gelesen, katholische Kirche, die Anzahl der Kirchenaustritte im Jahr 22 auf einem neuen Höchststand. 523.000 Menschen sind aus der Kirche ausgetreten, 400.000 waren es das Jahr zuvor. Evangelische Kirche, massiv gestiegen im Jahr 22, 380.000. Und das ist um ein Drittel höher als das Jahr zuvor. Nun hätte ja der Zeichner auch diese Information, dieser massenhafte Austritt aus der Kirche, auch auf Menschen bezogen darstellen können. Aber er hat es auf Christus bezogen. Soll heißen, selbst er ist weg. Nun, Christus hat sich nicht von der Kirche und nicht von der Gemeinde verabschiedet als Ganzes, sondern nur Land auf Land ab von da und dort. Kirchensteuer und Skandale haben bei unserem Herrn keine Rolle gespielt. Natürlich, und das wissen wir auch, ist er nicht wirklich weg. Soweit kommt es noch, dass vergängliche Geschöpfe dem allmächtigen Schöpfer ein Adios hinterherrufen können. Aber es kann sich so anfühlen, es kann sich so darstellen, als wenn er weg wäre. Jesaja 59 heißt es: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht für euch verhüllt, dass er nicht hört. Damals haben die Israeliten das gute Wort Gottes verlassen und haben sich Götzen und ihre Kulte und ihre Irrlehren ins Haus geholt, statt ihm in der Treue nachzufolgen und sein Wort zu halten. Mit der Folge, dass Gott sein Angesicht verhüllt und nicht hört. Tatsache ist, und das ist bis heute so, und besonders heute so, Gott kommt durch sein Wort nicht mehr zu Wort. Da wurde ein Tausch vollzogen. Von der Gebrauchsanweisung für ein gelingendes Leben wurde all das, was Gott gesagt hat, in die Mottenkiste entsorgt. Zu konservativ, nicht zeitgeistkonform. Wohin das führt, sehen wir tagtäglich. In einer Wochenzeitung habe ich die Überschrift gelesen: Deutschland schmiert ab. Der Begriff schmiert ab, das ist ein Begriff aus der Fliegerei. Wenn ein Flugzeug abstürzt, dann schmiert es ab. Und wir, also Deutschland schmiert ab, und wir führen linksgrüne Luxusdebatten. Einiges läuft quer, und zwar gewaltig in unserer Gesellschaft. Und ich bringe das in unmittelbaren Zusammenhang mit der Gottlosigkeit, die bei uns immer ärger wird. Ich muss da an ein Wort von Jesus denken, da heißt es in Markus 6: Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und da habe ich dann kurz angehalten, habe gedacht, Moment. Schafe ohne Hirten, was ihnen fehlt, ist ein Hirte. Da hätte man eigentlich erwartet, dass Jesus sagt: Okay, Leute, hört her, mir nach, folgt mir nach, ich gehe voraus. Aber da heißt es: Und er fing an, sie vieles zu lehren. Man sagt ja so allgemein: Wissen ist Macht. Und Bibelwissen ist auch Macht. Und zwar die Macht, uns auf dem Weg der Wahrheit zu halten und nicht in die Irre zu gehen. Die Bibel ist ein Schutz vor Fehltritten, eben die göttliche Gebrauchsanweisung. Aber da möchte ich noch einen Gedanken hinzufügen. Wir werden an der Bibel an verschiedenen Stellen gewarnt. Im Alten Testament kommt es sehr deutlich zutage, auch im Neuen. Dieser eine Vers, 1. Korinther 10, Vers 2: Den wer zu stehen meint, sehe wohl zu, dass er nicht falle. Das gilt für uns alle. Das gilt für die ganze Gemeinde Jesu. Wer da stehe, sehe wohl zu, dass er nicht falle. Und was ich jetzt gerade so allgemein etwas beleuchtet habe, das geht bedauerlicherweise auch ganz privat in unserem eigenen Leben. Wie? Das ist ganz einfach, indem wir uns einfach nicht mehr die Zeit nehmen, die Bibel zu lesen. Und davon rate ich ab. Jeder Wiedergeborene sollte die Basis des Evangeliums kennen. Umkehr, Wiedergeburt, Versöhnung, Rechtfertigung, Heiligung, das ist gerade das große Thema des Buches, das wir da am Abend durchnehmen, Bibelstudienabend. Aber dazu gehört auch das tägliche Lesen der Schrift, und zwar am besten morgens. Sozusagen die Dienstanweisung für den Tag. Und ich erlebe das nicht jeden Morgen. Manchmal lese ich die Bibel und denke, naja, hat mich jetzt nichts angesprochen heute Morgen. Aber doch, dann und wann passiert es, dass ich einen Vers bekomme und dann denke, der ist mir jetzt wichtig für diesen Tag. Manches Mal muss ich am Abend sagen, Herr, das tut mir leid. Heute Morgen hast du mir diesen Vers gegeben, aber heute Abend muss ich feststellen, ich bin dem nicht nachgefolgt. Ja? Aber es gibt eben auch Situationen, wo ich den Vers so verinnerlicht habe und dann in eine Situation komme, wo ich ihn gebrauche, und dann freue ich mich darüber. Besser, wir folgen Jesus nach und hören auf sein Wort. Er wird uns trotz dieser gottlosen Zeit sicher ans Ziel bringen, der ewigen Herrlichkeit in der Gemeinschaft mit ihm. Amen.